NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Slowenien führt eine Tagesobergrenze für Flüchtlinge ein. Mehr als 130.000 Flüchtlinge sind nach der Einreise nach Deutschland plötzlich nicht mehr auffindbar. Das Asylpaket 2 ist vom Bundesrat bestätigt worden. Bundeskanzlerin Merkel bekommt Rückendeckung für ihre Flüchtlingspolitik in der Wirtschaft. Außerdem SPD-Chef Gabriel will weniger sparen und dafür mehr soziale Projekte finanzieren. Dazu auch gleich unser Kommentar. Doch zunächst mal zum Fußball, nämlich der Fußball-Weltverband FIFA hat nun endlich für den gesperrten Präsidenten Blatter einen Nachfolger gefunden. Der neue heißt Gianni Infantino und er soll eine grundlegende Reform des Verbandes der FIFA organisieren. Bastian Rudde ist für uns dabei, hat die Veranstaltung beobachtet. Gianni Infantino ist also der neue FIFA-Präsident. Wie ging es denn eigentlich zu bei der Wahl heute?
Also die Wahl hat angefangen erstmal mit einem Rückzug, einem der ursprünglich 5 Kandidaten. Das war der Afrikaner Tokyo Sekwale aus Südafrika und der hat einen ganz interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, jetzt sind noch 4 übrig, guckt selber, was ihr daraus macht, ist euer Problem. Die Delegierten auf dem FIFA-Kongress, die haben das Problem dann so gelöst, dass sie im zweiten Wahlgang Gianni Infantino 115 Stimmen gegeben haben. 104 hat er gebraucht und so ist er zum neuen FIFA-Präsidenten geworden. Bisher war er Generalsekretär des Europäischen Verbandes UEFA. Der hat ihn ins Rennen geschickt und damit war er auch der Kandidat des Deutschen Fußballbundes. Und er hat sich doch etwas überraschend durchgesetzt gegen Scheich Salman Al-Khalifa aus Bahrain. Der galt vielen so in den Tagen vor der Wahl doch als der vielleicht noch etwas größere Konkurrent. Aber gegen ihn stehen Vorwürfe der Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat Bahrain im Raum und möglicherweise hat das die FIFA Delegierten dann doch dazu bewogen, sich letztendlich für Infantino zu entscheiden.
Nun ist er der Neue. Welche Aufgaben warten denn auf ihn?
Oh, viele warten auf ihn. Und genau deswegen hat die FIFA auch vor der Präsidentschaftswahl heute ein ganzes Reformpaket verabschiedet. Es geht da um Werte wie Transparenz, um Machtverteilung, Gewaltenteilung, also all das, was in der FIFA bisher kaum vorhanden war. Vielleicht mal 1-2 konkrete Punkte. Es geht darum, dass in Zukunft das Gehalt des Präsidenten, was unter Sepp Blatter nicht öffentlich war, öffentlich gemacht werden soll und dann soll es für alle FIFA-Leute, die in die obersten Gremien gewählt werden, eine Art Integritätscheck geben. Soll also vorher überprüft werden, ob diese Leute auch für diese neue FIFA, die es jetzt geben soll, stehen können. Dazu kommen etliche andere Reformen. Das steht zumindest auf dem Papier. Und die große Aufgabe von Gianni Infantino ist jetzt, dieses Papier auch mit Leben zu füllen. Denn daran wird die FIFA in Zukunft gemessen werden. Übrigens, glaube ich, auch von den Ermittlern in der Schweiz und in den USA, die die FIFA und ihre Funktionäre immer noch ganz oben auf dem Zettel haben.
Wenn Sie das jetzt mal einschätzen, ist das jetzt der richtige, der ersehnte Neuanfang für die FIFA oder ist es einfach nur eine pragmatische Lösung, um endlich das Thema vom Tisch zu kriegen?
Ich glaube, das ist eine pragmatische Lösung, denn man muss eines sagen, Gianni Infantino, der war eigentlich nur eine Notlösung, die jetzt irgendwie zur ersten Wahl geworden ist. Er ist angetreten für Michel Platini, den Präsidenten der Europäischen Fußballunion, den wollte die UEFA, wollte auch der DFB eigentlich ins Rennen schicken. Nun wurde der aber dummerweise wegen Korruption gesperrt. Man brauchte einen neuen Kandidaten. Das wurde Infantino. Also eine Notlösung, die es jetzt bei der FIFA ganz nach vorne geschafft hat. Und ich glaube, die FIFA war sich einfach oder die FIFA-Funktionäre waren sich bewusst, dass er zumindest in der Außenwirkung das kleinere Übel ist. Aber jetzt hat er ja erstmal ein paar Jahre Zeit, das Gegenteil zu beweisen.
Der Fußball-Weltverband FIFA hat mit Gianni Infantino einen Nachfolger für Präsident Blatter gewählt. Informationen waren das live von Bastian Rutte. In Bayern, da wundert sich die Polizei an der Grenze, warum ganz plötzlich die Zahl der Flüchtlinge, die aus Österreich kommen, quasi auf null gesunken ist. Die Aufnahmeeinrichtungen in Bayern sind vorbereitet auf den üblichen Ansturm, aber es passiert nichts auf der anderen Seite der Grenze. Das kann damit zu tun haben, dass aus Griechenland keine Flüchtlinge mehr über die Balkanroute durchkommen. Heute hat ein weiteres Land strengere Grenzkontrollen in Kraft gesetzt. Slowenien will pro Tag nur noch 580 Flüchtlinge ins Land lassen. Die Chance auf eine europäische Einigung in der Flüchtlingspolitik sind vermutlich dadurch nicht gerade größer geworden. Carla Engelhardt aus Wien.
Weil sie auf der Balkanroute nicht mehr weiterkommen, warten an der Grenze zu Mazedonien bei Idomeni mehr als 4000 Menschen auf eine Gelegenheit, Richtung Norden weiterzureisen. Ein afghanischer Flüchtling will weiter nach Deutschland oder sterben.
Just we want to go to Germany or we want to kill ourselves or they kill us.
Mazedonien gestattet zurzeit nur Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak die Weiterreise nach Mitteleuropa, aber auch nur wenigen. Die griechische Regierung macht Österreich mitverantwortlich, dass Mazedonien seine Grenze so gut wie geschlossen hat. Mehr als 20.000 Flüchtlinge sitzen deshalb in Griechenland fest. Die österreichische Innenministerin Johanna Mikl-Leitner wollte Athen besuchen, doch die griechische Regierung lehnt das ab. Johanna Mikl-Leitner versteht das.
Ich war gestern in Brüssel bei der EU-Innenministerkonferenz und habe dort den griechischen Innenminister angeboten, direkt nach Athen zu kommen, um die österreichische Position umfassend nochmals erklären zu können. Aber mittlerweile ist ja die Botschafterin Richtung Athen gegangen, um dort eben zu Konsultationsgesprächen zur Verfügung zu stehen. Und ich habe Verständnis dafür, wenn Griechenland dieses Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt gerne anberaumen möchte.
Zuvor hatten sich am Mittwoch in Wien Österreich und 9 weitere Balkanstaaten auf eine Abriegelung der Balkanroute verständigt. Griechenland war zu diesem Krisengipfel nicht eingeladen. Mittlerweile setzen die Länder an der Balkanroute gemeinsam ein verschärftes Grenzmanagement um. Neben Mazedonien führen nun auch Slowenien, Kroatien und Serbien ein Tageskontingent für Flüchtlinge ein. Der serbische Innenminister Nebojša Stefanović erklärte heute im serbischen Fernsehen: Gestern Abend haben wir die offizielle Information von der kroatischen Polizei bekommen, die hat sie von der slowenischen Polizei. Gemeinsam setzen wir ein neues Regime um. Slowenien und Kroatien werden nicht mehr als 500 Menschen täglich aufnehmen. Wir werden das auch nicht. Wir haben jedoch eine schriftliche Bestätigung dieser Information gefordert, damit wir zeigen können, dass die Tagesquote nicht Serbien erfunden hat. Schon jetzt weichen Flüchtlinge nach Albanien aus. Die albanische Polizei hat ihre Präsenz um die 2 wichtigsten Grenzübergänge zu Griechenland verstärkt. Experten rechnen mit weiteren Ausweichrouten über Kosovo, Bulgarien, Rumänien oder über Russland Richtung Finnland.
Im vergangenen Jahr sind so über 1 Million Flüchtlinge zu uns nach Deutschland gekommen und anfangs funktionierte das mit der Registrierung noch nicht wirklich gut. Oft wurden Flüchtlinge mehrfach registriert, an jedem Ort, der ihnen zugewiesen wurde, wieder neu. Doch unter denen, die mit dem EASY genannten System dann erfasst wurden, sind anscheinend viele nicht wieder aufzufinden. Es könnte sein, dass sie weitergereist sind oder aber jetzt als Illegale weiter hier leben. Dazu kommt noch eine etwa 3-mal so hohe Zahl an Menschen, die nicht registriert seien, das sagt der Flüchtlingsamtschef Weisel. Einzelheiten von Anna Herbst.
Ankommen, registrieren, verteilt werden, Antrag stellen und vor allem eins, warten. Der Weg zur Aufenthaltsgenehmigung ist lang und kompliziert. Für Flüchtlinge und für die Behörden. Im vergangenen Jahr sind auf diesem Weg rund 140.000 Flüchtlinge verschwunden. Also fast jeder 8. Das antwortete die Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken. Die Flüchtlinge wurden zwar registriert, aber wo sind sie jetzt?
Es gibt eine Reihe von möglichen Szenarien, mit denen man das erklären kann,
sagt Johannes Dimroth, Sprecher des Innenministeriums. Es könnte zum Beispiel sein, dass ein Flüchtling nach der Registrierung nicht an den Ort reist, der ihm zugewiesen wurde, sondern in eine andere Stadt in Deutschland, weil er dort Familie oder Freunde hat.
Dann ist er zwar registriert, taucht dann aber nicht mehr in einer Erstaufnahmeeinrichtung auf.
Oder Flüchtlinge reisen weiter ins Ausland, nach Belgien oder Schweden. Und dann könnte noch ein Zahlenproblem die Ursache sein. Bei den vielen Flüchtlingen, die 2015 nach Deutschland kamen, wurde mancher doppelt registriert. Wenn dann nur eine Person in einer Erstaufnahmestelle ankommt, gilt der Flüchtling in anderen Datensätzen als vermisst. In diesem Punkt von Sicherheit und Ordnung gibt es noch Luft nach oben, sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Jeder, der nach Deutschland zuwandert, muss natürlich registriert werden. Und es ist das Anliegen aller Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen, dass wir das auch wissen. Und wir finden es gemeinsam auch nicht besonders akzeptabel, dass Menschen in unserem Land sich aufhalten, die wir nicht kennen, von denen wir nicht wissen, wer sie sind.
Flüchtlinge ganz ohne Papiere und Aufenthaltsgenehmigung leben illegal in Deutschland. Auch eine mögliche Erklärung für das Verschwinden. Die linken Politikerin Ulla Jelpke hält das aber für unwahrscheinlich.
Kein Mensch geht freiwillig so schnell in die Illegalität. Illegalität bedeutet, unter schwierigsten Bedingungen zu arbeiten, keine gesundheitliche Versorgung zu haben. Wenn man Kinder hat, sie unter schwierigsten Bedingungen überhaupt einer Bildung zuführen zu können. Deswegen glaube ich schon gar nicht mal daran, dass diese Menschen angeblich alle in die Illegalität gegangen sind. weil sie müssen ja auch irgendwo von leben.
Die Bundesregierung erwartet, dass unter anderem das Asylpaket 2 dazu führen werde, dass weniger Flüchtlinge verschwinden. Denn bald sollen alle Flüchtlinge in einer zentralen Datenbank registriert sein, auf die dann Polizei, Ausländerbehörden und alle anderen Stellen zugreifen können. Außerdem bekommen Flüchtlinge nur noch dann Geld, wenn sie nach der Registrierung in die Erstaufnahmestelle gehen, der sie zugewiesen wurden.
Gestern erst hat ja der Bundestag das Asylrecht verschärft. Das Asylpaket 2 wurde zwar mit großer Mehrheit angenommen, doch aus der Regierungsfraktion SPD, da gab es eine Menge Gegenstimmen. Insbesondere die Beschränkungen beim Familiennachzug haben für zahlreiche Diskussionen gesorgt. Heute lag der Gesetzentwurf bereits dem Bundesrat zur Entscheidung vor. Und anders als der Bundestag gab es in der Länderkammer keine große Aufregung. Die Sache ging glatt durch. Volker Schaffranke.
Im Eiltempo nur einen Tag. Nachdem der Bundestag das Asylpaket 2 verabschiedet hat, haben auch die Länder mehrheitlich grünes Licht gegeben. Die Debatten im Bundesrat sind ruhiger, pragmatischer und lösungsorientierter. Denn letztlich weiß jeder in der Runde, es sind die Landesregierungen von Union bis Linke, dazu noch in den unterschiedlichsten Koalitionen, die die jetzt beschlossenen Maßnahmen praktisch umsetzen müssen. Olaf Scholz, Bürgermeister von Hamburg, sagt Ja zum Asylpaket 2. weil es sich auf diejenigen Flüchtlinge konzentriere, die wirklich Schutz brauchen.
Und wenn man das überzeugend darstellen will in der Bevölkerung, dann muss man gleichzeitig auch allen darlegen können, dass wir in der Lage sind, sicherzustellen, dass diejenigen, die sich auf diesen Schutz nicht zurechtberufen, auch wieder zurückführen in ihre Heimatländer und dass sie die Perspektiven für ihr Leben dort suchen müssen.
Es wird gesonderte Aufnahmezentren für Flüchtlinge mit geringer Bleibeperspektive geben. Hier soll ihr Verfahren in kürzester Zeit bearbeitet werden. Dann müssen die meisten von ihnen die Heimreise antreten. Das betrifft derzeit insbesondere Menschen vom Westbalkan. Außerdem gibt es nur für denjenigen finanzielle Hilfe, der sich registriert hat und einen Ankunftsausweis besitzt. Diese Maßnahmen seien wichtig, um die Akzeptanz für die Flüchtlinge in der Bevölkerung zu erhalten, so der sächsische CDU-Ministerpräsident Stanislaw Tillich.
Ohne sie werden wir nicht erfolgreich sein und ohne sie werden wir den Flüchtlingen nicht dauerhaft auch helfen können.
Auch dass bestimmte Flüchtlinge ihre Familien für 2 Jahre nicht nachholen dürfen, worüber der Bundestag gestern noch heftig gestritten hatte, ging ohne größere Debatte durch die Länderkammer. Auch mit Zustimmung von Nordrhein-Westfalen. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Silvia Löhrmann stellte aber gleichzeitig klar, nach Asylpaket 1 und 2 brauche es jetzt ein Integrationspaket.
Es geht nicht nur darum, die uns zu uns kommenden Menschen zu zählen, sie unterzubringen und zu ernähren und zu kategorisieren. Es geht vor allem darum, sie zu integrieren. Die zentralen Elemente der Integration sind Bildung, Wohnen und Arbeit.
Künftig besteht auch die Möglichkeit, kriminelle Ausländer schneller abzuschieben. Und das auch, sollten sie nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden sein. Diese Verschärfung ist eine Folge der Übergriffe in der Silvesternacht in Köln. NRW-Justizminister Thomas Kutschaty stellt unmissverständlich klar:
In Deutschland kann nur dauerhaft ein Bleiberecht erhalten, wer rechtstreu ist, wer unsere Werte achtet, ja, wer unsere Werte auch mit uns teilt.
Nach wochenlangem Streit hat das Asylpaket 2 jetzt alle parlamentarischen Hürden genommen.
Um die Bundeskanzlerin ist es politisch sehr einsam geworden aus der eigenen Partei. Da bekommt sie nur noch verhalten Unterstützung für ihre Flüchtlingspolitik. Und deshalb war es für sie heute in München vermutlich ein angenehmer Termin bei den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft. Denn die Wirtschaft steht voll hinter Merkels Plänen. Die Flüchtlingspolitik könne nur gesamteuropäisch gelöst werden. Aus München, Carsten Böhne.
Merkel dankte den Verbandschefs für ihren Einsatz. Vor allem, weil die Flüchtlinge die Betriebe auch vor große Herausforderungen stellen.
Es ist ja ganz klar, dass nicht alle Flüchtlinge vom ersten Tag an 100% erwerbsfähig sein werden und in einem Facharbeiterberuf arbeiten können. Das heißt, die Offenheit der Wirtschaft weist gleichzeitig darauf hin, dass hier auch Qualifizierungsanstrengungen gemacht werden müssen. Die Bundesregierung ist ja auch sehr stark dabei, hier die entscheidenden Instrumente auch zur Verfügung zu stellen.
Gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit möchte sie bürokratische Hemmnisse beseitigen. Außerdem solle es bessere Möglichkeiten für Einarbeitungen und längere Praktika geben. Dennoch fordert die Wirtschaft von der Politik, mehr Geld in die Hand zu nehmen, um die Integration von Flüchtlingen zu beschleunigen. Besonders wichtig sei es, den Schengen-Raum mit seinen offenen Grenzen zu erhalten. Ansonsten hätten die Unternehmen große Nachteile, warnt der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Erik Schweizer.
Das würde erheblich zulasten der deutschen Wirtschaft gehen. Das würde erheblich aber auch zulasten der Wirtschaft in den anderen europäischen Staaten gehen und am Ende des Tages einen großen Abbau von Arbeitsplätzen in Deutschland auf mittlere Sicht bedeuten.
Und noch eines ist den Spitzenvertretern der deutschen Wirtschaft wichtig. Durch die zusätzlichen Ausgaben für die Flüchtlinge dürfe es nicht zu Steuererhöhungen oder neuen Schulden kommen, sagt Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer.
Wir haben unerwartet hohe Haushaltsüberschüsse im letzten Jahr erwirtschaftet. Im zweistelligen Milliardenbereich. In der Phase muss man nicht über Steuererhöhungen nachdenken. Die Mittel, die zur Verfügung stehen, müssen den richtigen Prioritäten entsprechend ausgegeben werden. Das ist die Aufgabe, die uns bevorsteht. Und ich glaube, das ist ganz im Sinne des Bundesfinanzministers, der genau dieses tut.
Außerdem fordern Handel, Handwerk und Industrie von der Bundeskanzlerin Investitionen in die Infrastruktur. Dazu gehört der Straßen- und Schienenausbau, genauso wie das Thema Digitalisierung. Hier will Angela Merkel ansetzen. Bis 2018 wolle sie in allen deutschen Haushalten das Breitbandnetz auf 50 Megabit pro Sekunde ausbauen.
Wir haben die entsprechenden Förderkulisse jetzt aufgebaut. Wir haben die Tiefbauarbeiten vereinfacht und hier auch Notwendigkeiten der Vorsorge für Breitbandausbau getroffen.
Knirschen könnte es in den nächsten Monaten noch bei der Reform der Erbschaftssteuer. Hier ist den Wirtschaftsvertretern wichtig, dass die Unternehmen nicht zusätzlich belastet werden. Und beim Thema Leiharbeit und Werkverträge warnen sie vor zu viel Regulierung.
Es ist 18.46 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Integration von Flüchtlingen wird Geld kosten. Die Unternehmen und auch der Staat müssen zahlen. Der Bundesfinanzminister hat dafür zwar vorgesorgt, aber offenbar reicht das der SPD nicht. Deren Chef Sigmar Gabriel hat vorgeschlagen, nicht nur an die Flüchtlinge zu denken, sondern auch neue soziale Projekte für die deutsche Wohnbevölkerung anzuschieben. Und da melden sich bereits die Bedenkenträger, das gefährde den ausgeglichenen Haushalt. Marita Knipper mit Einzelheiten.
SPD-Parteichef Sigmar Gabriel gilt als Sponti, der gern mal seine Meinung ändert. Beim Thema Flüchtlinge und soziale Gerechtigkeit trifft es nicht zu. Insofern ist es nicht neu, was er gestern Abend in der Talksendung bei Maybrit Illner sagte, in der Rubrik Soziale Verantwortung.
Es kann nicht sein, dass wir öffentlich erklären, Haushaltsüberschüsse sind sakrosankt, da darf man nicht ran. Und der Preis dafür ist, dass uns die Gesellschaft auseinanderfliegt, weil die Menschen den Eindruck haben, sie haben Hunderte von Milliarden für die Bankenrettung. Jetzt haben sie angeblich zig Milliarden für Flüchtlinge. Aber wenn ich darum kämpfe, dass meine Rente nicht auf 41% des Nettos absinkt, dann erklären die mir, sie hätten kein Geld dafür.
Und was sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu? Am liebsten nichts. Also musste Regierungssprecher Steffen Seibert dran. Er weigerte sich aber, einen Dissens zwischen den beiden großen Regierungsparteien erkennen zu wollen.
Ich möchte jetzt hier nicht auf einzelne Talkshow-Äußerungen eingehen, aber es ist die gemeinsame Überzeugung aller in der Bundesregierung, dass selbstverständlich unsere nationalen politischen Ziele trotz und auch in der Zeit dieser großen Herausforderung durch den Flüchtlingszustrom nicht vernachlässigt werden.
Nicht zu vergessen ist, dass am 13. März in drei Bundesländern gewählt wird. Malu Dreyer will als SPD-Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz an der Macht bleiben. Sie nutzte ihren Auftritt vor dem Bundesrat an diesem Freitag zu einer Solidaritätsadresse für ihren Freund und Parteichef Sigmar Gabriel.
Wichtig für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist, dass alle Menschen bei uns in Deutschland Chancen haben. Wir brauchen ausreichend Kita-Plätze, Lehrkräfte in Schulen, bezahlbaren Wohnraum. Und ich finde es wichtig, immer wieder zu betonen, dass es darum um alle Menschen geht.
Linken Parteichef Bernd Rixinger, zurzeit auf Wahlkampf in Baden-Württemberg, unterstützt Sigmar Gabriels Solidaritätsprojekt. Für seine Partei meint er,
es wäre jetzt mal wirklich an der Zeit, eine klare Ansage zu machen, in welche Richtung denn die SPD gehen will. Will sie weiter ein Juniorpartner der CDU sein und eine halbherzige Politik machen, immer wieder umzuknicken, wenn es um entscheidende Fragen geht? Oder geht es tatsächlich darum, jetzt über einen Richtungswechsel der Politik zu diskutieren?
Richtig ist aber auch, dass Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble weiter mit der schwarzen Null bis 2020 rechnet. Beim G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der 20 wichtigsten Staaten weltweit stellte er in Shanghai klar:
Natürlich haben wir dieses große Problem mit dem Zustrom von Flüchtlingen. Das hat oberste Priorität. Das habe ich schon sehr früh gesagt. Deswegen brauchen wir jetzt nicht eine künstliche Differenz in Interviews aufbauen.
Schließlich will Wolfgang Schäuble die Flüchtlingsintegration ohne die Neuaufnahme von Staatskrediten stemmen.
Mehr soziale Förderung für die deutsche Bevölkerung, dafür weniger sparen. Der Vorschlag von SPD-Chef Gabriel sorgt für Kontroversen. Und unser Kommentator Carsten Schabowski meint dazu, Das ist ein guter Plan.
Die Idee des SPD-Vizekanzlers ist nicht neu und natürlich auch Wahlkampfgetöse. Mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen verlieren nämlich die Volksparteien in Umfragen weiter an Zustimmung zugunsten der AfD. Aber die Idee dahinter stimmt trotzdem. Mehr Geld für die eigene Bevölkerung ist ein guter Plan. Wenn der Staat Milliarden für Schutzsuchende ausgibt, dann darf er zum Beispiel nicht seine eigenen Langzeitarbeitslosen vergessen und er muss mehr für seine Mittelschicht machen. Viele Bürger und auch Politiker haben den Eindruck, dass gerade die Große Koalition nicht viel für sie unternimmt. Von den ursprünglichen Zielen, nämlich auch deren Abgabe- und Steuerlast deutlich zu senken, hat sich Schwarz-Rot praktisch verabschiedet. Achtung, jetzt kommen Zahlen. Mindestens jeder Zweite gehört zur Mittelschicht. Die erwirtschaftet etwa 3/4 der Einkommensteuer und die meisten Sozialversicherungsbeiträge. Sie ist also quasi der soziale und finanzielle Kitt für den Staat. Und trotzdem bekommen diese Menschen relativ wenig als Gegenleistung. Im Gegenteil, wenn der Staat Geld braucht, bedient er sich genau dort. Zumindest gefühlt traut er sich nicht an die Reichen. Und bei ärmeren Menschen ist natürlich nicht viel zu holen. Höchste Zeit also für ein neues Solidaritätsprojekt für die eigene Bevölkerung à la Gabriel. Die Frage ist nur, ob dieses Projekt auch Realität werden kann. Immerhin, die schwarze Null war eines der wichtigsten Wahlversprechen der Union. Und vor allem CDU-Finanzminister Schäuble wird sich darum querstellen. Klar, die Hilfesuchenden werden den Staat Milliarden kosten. Vor allem der Etat von SPD-Arbeitsministerin Nahles wird mehr Geld brauchen. Aber auch das Auswärtige Amt und das Innenministerium sollen mehr bekommen. Machen wir uns also nichts vor. Auch wenn die Steuereinnahmen weiterhin sprudeln, was im gesamtwirtschaftlichen Kontext nicht zwangsläufig der Fall sein muss, siehe die sinkende Nachfrage aus China. Wir werden weiter Schulden machen müssen. Die große Frage ist natürlich, wie die Politik damit umgeht. Versucht sie irgendwie, die schwarze Null doch noch zu halten und dann womöglich im Wahljahr 2017 den Offenbarungseid zu leisten? Für mich gibt's nur eine Antwort: Notfalls die schwarze Null aufgeben. Und noch mehr Geld investieren, auch noch mehr zum Wohle der eigenen Bevölkerung. Trotz der hohen Staatsschulden, die wir schon haben. Hoffentlich werden zumindest Teile von Gabriels Plan umgesetzt, denn viele Menschen in unserem Land klatschen den politischen Rändern Beifall, weil sie sich eben vergessen fühlen.
Der Kommentar von Carsten Schabowski im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA, das sorgt ja schon seit Jahren für politischen Zündstoff. Alleine die Geheimhaltung der bisher verhandelten Texte hat ja für Empörung gesorgt. Und selbst Abgeordnete des Deutschen Bundestages dürfen die Akten nur lesen, nicht aber kopieren. Und sprechen darüber dürfen sie auch nicht. Verhandlungsführer auf Seiten der EU ist die Kommission in Brüssel. Und in dieser Woche wurden erstmals die Knackpunkte dieses Freihandelsabkommens angegangen. In diesem Jahr sollen die Verhandlungen nun abgeschlossen werden. Ralf Siener aus Brüssel.
Wenigstens in einem Punkt sind sich die europäischen und amerikanischen TTIP-Unterhändler völlig einig.
We have no illusions about that.
Und er mache sich über diesen Punkt keine Illusionen, betonte US-Chefunterhändler Dan Mullaney in Brüssel. Um die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen den beiden größten Wirtschaftsräumen der Welt noch in diesem Jahr zu beenden, müsse die Arbeit an den TTIP-Texten deutlich intensiviert und beschleunigt werden, betonte der US-Chefunterhändler, denn knapp die Hälfte der insgesamt 24 Verhandlungskapitel sind auch nach dieser 12. Verhandlungsrunde noch völlig offen. Darunter höchst heikle Kapitel, bei denen es zum Beispiel um die Frage geht, inwieweit TTIP europäischen Unternehmen tatsächlich in den US-Bundesstaaten, Landkreisen und Städten die Chance eröffnet, bei öffentlichen Ausschreibungen berücksichtigt zu werden oder ob weiterhin die Buy American-Klausel gilt. Eines sei auffällig, betont Sven Giegold, der TTIP-Handelsexperte der Grünen im EU-Parlament, gegenüber dem ARD-Hörfunk in Brüssel.
Das besonders heikle Kapitel zu öffentlicher Beschaffung, an dem die EU ein großes Interesse hat, die Amerikaner gegen vorige Zusagen zu dieser Verhandlungsrunde nicht vorgelegt haben.
Dennoch wollen bereits bis Juli beide Seiten weitgehend vollständige Kompromisstexte zu allen Streitthemen ausarbeiten. Europäer und Amerikaner wollten schließlich die Standards im Welthandel setzen, statt sich an fremdbestimmte Standards anzupassen.
To be the standard setters rather than the standards takers.
Und deshalb wolle man TTIP noch in diesem Jahr ausverhandeln. Im Zweifelsfall gehe allerdings Gründlichkeit vor Schnelligkeit, betonte der US-Chefunterhändler.
But we do not favor an early harvest or a TTIP Light.
An einem sogenannten TTIP Light, also einem abgespeckten Freihandelsabkommen, seien weder die EU noch die USA interessiert. Also müssen sich beide Seiten beim umstrittenen Thema Investorenschutz und Schiedsgerichte einigen, vor denen Konzerne, Staaten auf Schadensersatz verklagen können.
Investment Protection is a highly complex subject.
Ein komplexes Thema, das zum ersten Mal bei dieser 12. Verhandlungsrunde diskutiert wurde, unterstrich in Brüssel der europäische Unterhändler Ignacio Becerra.
Die Verhandlungen über das TTIP-Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, sie sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden, soweit Ralf Siener. Im Iran wird morgen ein neues Parlament gewählt und wegen der zu erwartenden hohen Wahlbeteiligung wurden die Öffnungszeiten der Wahllokale um 2 Stunden verlängert. Die Wahl, sie gilt als erster politischer Stimmungstest nach dem Mitte Juli zwischen Teheran und dem Westen geschlossenen Atomabkommen. Dabei gibt es einen Dreikampf zwischen den Konservativen, den Hardlinern und den Reformern um Präsident Hassan Rouhani. Reinhard Baumgarten ist für uns in Teheran.
Musik im Stile der Hollywood-Größe Hans Zimmer. Dramatik, Tempo, Höhepunkt. Das ist wie eine Fußball-WM, sagt ein junger Mann im staatlichen Fernsehen. Wir müssen zeigen, dass wir bis zum Finale dabei sein und auch siegen werden. Wie für ein Gebet habe er sich auf die Wahl vorbereitet, versichert ein anderer Jungwähler. Dann kommen im staatlichen Fernsehen die Größen der Islamischen Republik zu Wort. Ich hoffe, unser Land und unser Volk stehen unter der schützenden Hand des Mahdis und wir handeln nach seinen Wünschen, fleht Groß-Ayatollah Safi Golpe-Yeghani. O Gott, lass diese Wahlen gut und reibungslos verlaufen. Das wird unseren Freunden Freude bereiten und unseren Feinden Verdruss, betet Groß-Ayatollah Nasser Shirazi. 55 Millionen Menschen waren wahlberechtigt. Noch gibt es keine Zahlen, keine Ergebnisse, keine Entscheidungen. Die Wahlbeteiligung, meinen Beobachter, sei höher gewesen als vor 4 Jahren. Telekom-Minister Mahmoud Vaizi ist zufrieden. Das wichtigste Signal ist, dass unser politisches System demokratisch ist und die Stimme des Volkes vertritt. Die 35-jährige Nooshin klingt weniger euphorisch. Die Leute, die wir gewählt haben, sind nicht zwingend Reformer. Sie sind einfach das kleinere Übel. Der Wächterrat habe nur wenige Kandidatinnen und Kandidaten zugelassen, die als moderat bezeichnet werden könnten, meint die Architektin aus dem Norden Teherans. Minister Vaizi sieht dem Wahlausgang freundlicher und freudiger entgegen. Ich glaube, das nächste Parlament wird mit der Regierung enger zusammenarbeiten als das jetzige. Das bisherige Parlament wurde beherrscht von Konservativen und Hardlinern. Mehr Blockade wäre kaum möglich, erklärt Ibrahim Yazdi. Er gehört zu den prominentesten Oppositionellen im Iran. Das Wahlergebnis wird zeigen, dass die Iraner grundlegende politische Veränderungen verlangen. Solange keine ernsthaften politischen Reformen umgesetzt werden, wird sich auch die wirtschaftliche Situation des Landes nicht bessern. Genau das verlangen viele Menschen im Iran. Priorität müsse die Wirtschaft haben, meint der Bauingenieur Rohullah. Die Inflation muss runter, die Preise müssen zu ihren alten Werten zurückkehren.
Heute wird im Iran ein neues Parlament gewählt, soweit Reinhard Baumgarten aus Teheran. Und das war das Echo des Tages für heute auf WDR 5 und NDR Info. Ich sage dann für heute Tschüss, mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.